gibt unheimlich viele Texte in der Bibel, die von Karfreitag oder zumindest von Tod und Auferstehung sprechen, von Leiden sprechen. Vorhin hat Laura sogar aus Jesaja, also aus dem Alten Testament, vorgelesen und auch dort wird schon darüber berichtet. Und alle diese Schreiber haben einen bestimmten Zweck, warum sie das aufschreiben. Mal abgesehen davon, weil der Geist Gottes ihnen das sagt, sie sollen das aufschreiben, verfolgen sie ein Ziel. Und so verfolgt auch zum Beispiel Markus ein bestimmtes Ziel, wenn er die Leidensgeschichte Jesu aufschreibt. Sie ist nicht ganz genauso aufgeschrieben wie zum Beispiel in den anderen Evangelien. Also die Grundgeschichte ist dieselbe, aber er beleuchtet verschiedene Dinge, andere Dinge. Und das tut er eben, um etwas zu verdeutlichen. Und heute wollen wir uns ein Teil anschauen, und zwar wird Jesus dreimal überliefert, heißt es. Also dreimal an Menschen übergeben. Und dreimal berichtet Markus, was dann geschieht. Und wir wollen uns heute diese drei Dinge anschauen und vor allen Dingen auch die Motive dahinter erblicken, warum und was die Menschen dort mit Jesus dann tun. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, sie tun alle dasselbe am Ende. Und das erste Motiv, das wir uns anschauen wollen, das können wir in Markus Kapitel 14 in den Versen 10 und 11 ganz deutlich rauslesen. Dort schreibt Markus: Da ging Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn, also Jesus, an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten, und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Hier haben wir das erste Motiv, das ein Mensch hat, um Jesus an die Hohepriester, an die Schriftgelehrten, an die Pharisäer zu verraten, zu übergeben. Und sein Motiv ist Geld. Hier ist es vielleicht noch nicht ganz klar, aber wenn wir vorher lesen würden, dann lernen wir zum Beispiel, dass dieser Judas der Schatzmeister der Jünger war. Also er hatte die Kasse bei sich. Und heimlich bereicherte er sich daran. Und dann lesen wir zum Beispiel, dass eine Frau kam und sehr, sehr wertvolles Öl nahm und Jesus salbte, sogar die Füße salbte. Und das findet er überhaupt nicht gut und man könnte meinen, seine Motivation ist sehr gut. Er sagt, das könnte man verkaufen für unheimlich viel Geld und dann dieses Geld den Armen geben. Was er eigentlich sagen wollte, das kommt dann in die Schatzkiste, in die Kasse, die ich verwalte und dann kann ich mich daran bereichern. Sein Motiv ist Habgier. Er möchte haben. Und wie kommt es dazu, dass er Jesus verrät? Solange er was von Jesus hatte, er ist mit ihm 3 Jahre unterwegs, blieb er bei ihm. Er sah die Wunder, die Jesus tat. Er hörte die Lehren, die Jesus tat. Und ich glaube, keiner der Jünger hätte auf ihn mit dem Finger gezeigt und hätte gesagt, du bist ein Dieb, du bist ein Verräter. Als Jesus sogar sagt, einer von euch wird mich verraten, da rätseln sie alle, wer könnte das wohl sein? Also niemand glaubt über Judas, er sei ein Verräter. Aber je näher der Tag kommt, wo Jesus sterben muss, und er weiß es, desto mehr predigt er darüber, dass er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich und trage es. Und dieses sich selbst verleugnen bedeutet eigentlich, seine eigenen Wünsche zurückzustellen. Das, was ich begehre, was ich gerne hätte, zurückzustellen. Das ist etwas, was der Judas überhaupt nicht gerne hört. Denn es würde für ihn bedeuten, das Geld ist nicht so wichtig. Deine Habgier schadet dir. Das heißt, bis dahin folgt er Jesus, aber als er merkt, dass Jesus gar kein Reich auf dieser Erde aufstellt, wo er mitregieren kann, am besten im Schatzamt, und sich daran bereichern kann, verrät er Jesus, und zwar für Geld, aus Habgier. Und diese Habgier treibt ihn dazu, ein Mensch zu sein, der seinen Nächsten verrät, also den dem eigentlich am nächsten steht. Das heißt, der erste Kreis der Menschen sind die, die ihm ganz nah sind, die ihm nachfolgen. Die sagen, sie glauben an ihm, bis eben der Punkt kommt, wo sie nichts mehr davon haben, nichts Persönliches. Und wie ist es da mit dir und mit mir? Warum folgen wir Jesus nach? Es ist gut für uns, das zu überdenken, sein eigenes Herz dort zu prüfen und zu überlegen, folge ich Jesus nach, weil ich an ihn glaube, und zwar, dass er der Retter der Welt ist, dass er mein Retter ist. Und glaube ich dann und tue ich das, dass ich sage, dann verleugne ich mich selbst, stelle meine Wünsche zurück. Das bedeutet, wenn dann eben kein Sonnenschein mehr draußen ist, Menschen vielleicht dich verlachen, weil du Jesus nachfolgst oder sogar verfolgen, was ist dann? Und hier wird das erste Motiv sichtbar. Gott zeigt das Herz der Menschen und Judas ist das Paradebeispiel. Gott sagt, wenn ich dir Jesus gebe, übergebe, du kannst machen, was du willst, was würdest du tun? Und Judas sagt, ich würde ihn verraten, denn ich habe nichts mehr von ihm. Und damit kommen wir zum zweiten Motiv und jetzt zu der zweiten Gruppe, die mit ihm verfahren oder mit ihm so handeln, wie es Markus beschreibt. Und das ist in Kapitel 15. Ab Vers 6 lese ich vor. Kapitel 15, ab Vers 6. Jesus steht vor Pilatus. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verleugnen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Hier wird das zweite Motiv der zweiten Gruppe sichtbar. Sie waren neidisch auf Jesus. Aus purem Neid haben sie ihn verraten. Das ist eine religiöse Gruppe. Das sind sogar religiöse Führer. Man könnte sagen, in heutigem Deutsch, das sind die Pastoren, die Pfarrer, die Theologen, die religiösen Menschen. Und sie sagen, sie glauben an Gott. Es ist nicht so, dass sie meinen, dass Jesus falsch liegt. Es ist vielmehr so, dass weil Jesus ihre Motive aufdeckt, ihnen zeigt, wie heuchlerisch sie sind, dass ihre Religiosität, all das, was sie tun, ihnen nichts bringt. Und weil sie sehen, dass die Menschen Jesus nachfolgen, ihm vertrauen, ihm glauben, er hat die Autorität, die sie eigentlich gerne hätten. Sie sind ja eigentlich die Führer des Volkes, die Lehrer des Volkes. Und sie sind neidisch auf diesen Jesus und sie verraten ihn. Das heißt, ihr Neid führt sie sogar dazu, zu lügen, zu betrügen und letztendlich zu Mord aufzurufen. Dazu führt ihr Neid sie. Das heißt, hier deckt Jesus das Herz der religiösen Führer auf, der religiösen Menschen. Und auch da gilt es für uns, unser Herz zu prüfen. Wie ist es denn mit uns? Was treibt uns an, wenn wir sagen, wir lieben Jesus? Was treibt uns an, wenn wir sehen, dass Menschen nicht zu uns zur Seelsorge gehen, sondern zu jemand anderem? Wenn sie vielleicht einen Rat suchen, warum kommen sie denn nicht zum Pastor? Der weiß es doch am besten. Warum gehen sie zum Cornell? Finde ich nicht gut. Ja, da werde ich neidisch. Ja. Aber in Wirklichkeit gehen sie gar nicht zum Cornell. Die gehen zur Sarah. Und denn Cornell ist super neidisch. Wieso denn? Die Sarah hat doch gar keine Lebenserfahrung. Die mit ihren knapp 25. Meine Güte. Und da wird der Neid offensichtlich. Sind die besser als ich? Und hier wird deutlich, sobald es darum geht, es geht nicht mehr um sie, sondern um jemand anderen. Und hier in dem Fall um Jesus. Und Gott sagt hier, Jesus, tut mit ihm, was ihr wollt. Was wollt ihr mit ihm tun? Und sie sagen, wir bringen ihn um. Vor lauter Neid. Hier wird dieses zweite Motiv deutlich. Ein zweiter Verrat, ein zweites Dahingeben. Sie überliefern Jesus an Pilatus. Er soll ihn hinrichten. Und damit kommen wir zum dritten Motiv und zu der dritten Gruppe oder zu der dritten Person. Und wir lesen wieder in Kapitel 15. Und ich lese ab Vers 12. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen: Was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum: Kreuzige ihn! Und Pilatus sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel mehr: Kreuzige ihn! Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Hier ist ein Mann, der weder Jünger Jesu ist, noch ist er ein religiöser Mann, zumindest nicht im jüdischen Sinne. Er ist ein politischer Führer, ein politischer Machthaber. Und auch er hat ein bestimmtes Motiv. Und sein Motiv ist, er will die Menge zufriedenstellen. Ihm geht es darum, dass er sich Sorgen um seine Stellung, um seine Macht macht. Denn tatsächlich ist es so, dass der Kaiser damals gerade auf Kriegsfuß mit allen war, die in irgendeiner Form auch nur vermeintlich vielleicht Rebellion betreiben könnten. Und er hat Sorge, wenn das Volk sich gegen ihn erhebt oder sogar ihn beim Kaiser anschwärzt, dann verliert er seine Stellung, seine Macht. Und selbst wenn sie nur rebellieren, dann hat er ein Problem. Und er stellt das Volk zufrieden, obwohl er eigentlich weiß, dass Jesus unschuldig ist. Also ihm ist klar, dieser Mann hat nichts getan. Er ist unschuldig. Aber weil es eben an meine Macht geht, an meine Stellung, übergebe ich ihn dann die Soldaten und die sollen ihn kreuzigen. Wieder ein neues Motiv und ich glaube, auch dieses Motiv ist uns nicht ganz fremd. Wenn jemand mich fragt, an was glaubst du denn? Oder nee, das fragt fast keiner. Was machst du beruflich? Und ich sage dann, ich bin Pastor. Dann meistens kommt dann Fragen wie, glaubst du das, was in der Bibel steht? Du glaubst an die 7-Tage-Schöpfung oder du glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Was sage ich da? Natürlich sage ich ja, aber wie wird dieses Jahr ausfallen? Wird es ein Ja, weil, ja, aber und ich versuche mich dann doch irgendwie in ein gutes Licht zu rücken, dass dieser Mensch nicht denkt, was für ein verrückter Typ ist das denn? Der glaubt noch an die Bibel. Weil es mir wichtiger ist, was der andere von mir denkt und hält, als was Gott von mir hält. Pilatus ist es viel wichtiger, was die Leute denken, was sie tun könnten, als die Wahrheit Gottes, als Gerechtigkeit, als letztendlich das, was Gott will. Und so ist es eben auch bei Pilatus. Gott sagt, hier, du darfst mit Jesus tun, was du willst. Was willst du tun?
Und Pilatus mit schwerem Herzen, mit traurigen Augen sagt, ich lasse ihn kreuzigen. Hier haben wir also drei Personengruppen, drei Motive. Das sind die, die ihm nachfolgen, die sagen, sie lieben ihn. Das sind seine Nächsten. Und einer verrät ihn, alle verlassen ihn. Und wir haben religiöse Führer. Menschen, die sogar meinen, sie tun Gott einen Gefallen, wenn sie diesen Jesus töten. Wir haben Menschen, die glauben, dass wenn sie nur gut genug sind, nur genug Gutes tun für Gott, und übrigens, das gilt für jede Religion, sogar für das Christentum, dass sie dann glauben, das reicht aus. Und diese Religiosität hindert sie daran, Jesus so zu sehen, wie er ist. Und wir haben die Menschen, die mit Religion gar nichts zu tun haben, die überhaupt nicht religiös sind. Aber ihnen ist eben wichtig, was sagt die Welt, was denkt die Welt, welche Stellung und Position habe ich in dieser Welt. Und in all diesen drei Dingen finde ich mich wieder. Und all diese drei Dinge, stelle ich fest, treiben mich oft weiter und weiter und in neue und andere Sünden. Und für all diese Dinge ist Jesus gestorben. Diese drei Motive zeigen auf, warum Jesus sterben musste. Denn ohne seinen Tod hätte er für diese Schuld, für diese Sünden, für diese drei, für all die anderen, für mich und für dich nicht bezahlt. Damit wäre unsere Schuld nicht beglichen. Wir könnten nicht zu Gott und vor Gott kommen, denn er würde sagen, ich bin heilig und du bist ein Sünder, du kannst nicht zu mir kommen. Also frage ich dich heute und entlasse dich mit diesem Gedanken in diese Woche und in diese Osterzeit. Hier ist Jesus. Was machst du mit ihm? Amen.